Herzlich willkommen zu unserer heutigen gemeinsamen Betrachtung. Wir tauchen diesmal ja wirklich tief ein ins Thema Lebenszufriedenheit und Wohlbefinden. Das ist ja ein Feld, das Sie, wie Ihre zugesandten Notizen und Artikel zeigen, doch intensiv beschäftigt. Von positiver Psychologie über Stressbewältigung bis Achtsamkeit, da haben Sie uns einiges an Material gegeben.
Ja, ein breites Spektrum.
Genau. Und unsere Mission heute ist so ein bisschen, die Kernaussagen daraus rauszufiltern und zu beleuchten, was für Sie persönlich vielleicht besonders relevant sein könnte.
Klingt gut.
Ein zentrales Element, das in Ihren Unterlagen eigentlich immer wieder auftaucht, ist dieses PERMA-Modell von Martin Seligman. Kennen Sie wahrscheinlich, ne?
Ja, klar. Seligman, einer der Pioniere der positiven Psychologie. Das ist ein guter Rahmen.
Dachte ich auch. Das scheint ein guter Startpunkt zu sein. Okay, packen wir das mal aus. Also PERMA, das ist ja ein Akronym.
Genau.
Für 5 Säulen des Wohlbefindens.
Richtig. Positive Emotionen, Engagement, Relationships, also Beziehungen, Meaning, Sinn und Achievement, Zielerreichung.
Gehen wir sie doch mal durch.
Gerne. Fangen wir mit P an, positive Emotionen.
Okay.
Interessant ist hier der Punkt, den ja auch Barbara Fredrickson in dem Buchauszug betont, den sie uns geschickt haben. Es geht nicht nur darum, negative Gefühle irgendwie, naja, zu managen oder zu vermeiden.
Sondern?
Sondern aktiv und ganz bewusst positive Emotionen zu kultivieren. Unser Gehirn hat ja oft so eine eingebaute Tendenz zum Negativen.
Stimmt, dieser Negativity-Bias, man sieht immer zuerst, was schlecht ist.
Genau, und dem gilt es halt bewusst etwas entgegenzusetzen, also die Wahrnehmung zu trainieren.
Ja, und Fredrickson listet ja diese 10 spezifischen Emotionen auf, die besonders nährend sein sollen. Freude, Dankbarkeit. Sie hatten da ja auch in Ihren Notizen angemerkt, wie kraftvoll Sie die empfinden.
Mhm, Dankbarkeit ist sehr stark. Ja.
Dann Heiterkeit oder Gelassenheit, Interesse, Entdeckerfreude, Hoffnung, Stolz, Inspiration, Spaß, Vergnügen, Ehrfurcht oder Staunen und Liebe.
Eine ganze Palette.
Absolut. Und eine sehr konkrete Übung dazu, die auch in Ihren Materialien vorkommt. Nehmen Sie sich doch mal täglich 10 Minuten vielleicht abends für so einen positiven Tagesrückblick.
Ah ja, diese Übung.
Fragen Sie sich, was war heute wirklich schön? Was hat mir Freude bereitet? Habe ich vielleicht sogar selbst was dazu beigetragen? Und welche dieser 10 Emotionen habe ich heute gespürt? Und wenn es nur ganz kurz war.
Das ist eine gute, einfache Methode, um den Fokus zu verschieben. Gut, die zweite Säule wäre dann E-Engagement.
Engagement,
Das bedeutet, die eigenen Stärken zu kennen und sie auch wirklich einzusetzen. Das ist mehr als nur etwas gut können.
Okay.
Wenn wir unsere Kernstärken nutzen, kommen wir eher in diesen Zustand, den Mihaly Csikszentmihalyi Flow genannt hat.
Ah, Flow, ja. Dieses völlige Aufgehen in einer Tätigkeit.
Genau. Man vergisst die Zeit, ist hochkonzentriert, oft auch sehr kreativ. Sie erwähnten ja in Ihren Notizen Ihr Interesse an kreativen Prozessen. Flow ist da ein absoluter Schlüssel.
Ja, das fasziniert mich. Und Seligman und Peterson haben ja diese Liste mit 24 universellen Charakterstärken entwickelt, die Sie auch beigelegt hatten.
Richtig, die VI-Stärken.
Dinge wie Kreativität, Neugier, Urteilsvermögen, Tapferkeit, Ausdauer, Freundlichkeit, Fairness, Bescheidenheit, Humor und Hoffnung. Ziemlich umfassend. Und eine der Studien, die Sie markiert haben, die hebt ja hervor, dass 5 davon besonders eng mit Lebenszufriedenheit zusammenhängen. Das fand ich spannend.
Welche waren das nochmal?
Hoffnung, Neugier, Dankbarkeit, Bindungsfähigkeit bzw. Liebe und Enthusiasmus oder Tatendrang.
Ah ja, das passt ja gut zu den positiven Emotionen teilweise.
Stimmt. Die Frage an Sie wäre dann, welche dieser Stärken erkennen Sie denn bei sich wieder? Und wann erleben Sie dieses Gefühl, ganz im Flow zu sein, wenn Sie die Zeit vergessen, weil Sie etwas tun, das Ihnen wirklich liegt?
Das ist eine wichtige Reflexionsfrage. Und dazu passt auch dieses Gedankenexperiment von James Pawelski, das Sie in Ihren Unterlagen unterstrichen haben.
Mit den Superhelden?
Genau, die Sache mit den 2 Superhelden. Einer trägt ein rotes Cape. Seine Superkraft ist das Bekämpfen von Schwächen.
Okay.
Der andere trägt ein grünes Cape. Seine Superkraft ist das Aufbauen von Stärken.
Grünes Cape, Stärken aufbauen. Verstanden.
Und die Frage ist, welcher der beiden sind Sie öfter? Und was würde passieren, wenn Sie sich bewusst entscheiden, häufiger das grüne Cape anzulegen und sich auf Ihre Stärken zu konzentrieren?
Das ist ein schönes Bild, wirklich. Aber es ist nicht manchmal auch notwendig, Schwächen direkt anzugehen? Also doch das rote Cape zu tragen? Man kann ja nicht alles ignorieren, was nicht gut läuft.
Absolut. Das ist kein Entweder-Oder. Es geht um die Balance und vor allem um die bewusste Wahl. Aber wie Ihre Quellen ja auch andeuten, neigen wir oft dazu, uns, übermäßig auf unsere Defizite zu konzentrieren.
Stimmt. Das fällt leichter irgendwie.
Ja. Und dabei übersehen wir dann das riesige Potenzial, das im Ausbau unserer Stärken liegt. Der Fokus auf Stärken ist oft der effektivere Weg zu Wohlbefinden und auch zu Leistung.
Verstanden? Okay, das macht Sinn. Kommen wir zur dritten Säule. R. Relationships, Beziehungen.
Mhm, ein ganz zentraler Punkt.
Ja, das taucht ja in fast allen Ihren Dokumenten auf. Es klingt fast selbstverständlich, aber die Forschung bestätigt es ja immer wieder. Gute soziale Beziehungen sind einfach fundamental für unser Wohlbefinden.
Absolut. Menschen zu haben, auf die man zählen kann, die einem Halt geben, das ist wirklich unbezahlbar.
Eine Frage zur Reflexion könnte hier sein, welche Beziehungen geben Ihnen denn Energie und welche kosten vielleicht eher Kraft? Das ist ja auch nicht immer ausgeglichen.
Stimmt. Eine wichtige Unterscheidung. Und faszinierend finde ich in diesem Zusammenhang das Konzept der Random Acts of Kindness, das in einem der Artikel erwähnt wird, die Sie geteilt haben.
Ah ja, diese zufälligen Freundlichkeiten.
Genau. Also diese kleinen, unerwarteten Gesten der Freundlichkeit, ohne jetzt direkt was zurückzuerwarten. Studien zeigen, und das ist der Clou, dass diese nicht nur den Empfänger glücklicher machen,
sondern auch den Geber.
Genau. Das hängt wohl auch mit diesen 5 Sprachen der Liebe von Gary Chapman zusammen, die Sie ebenfalls notiert hatten.
Ja, die habe ich mir angesehen.
Menschen drücken Zuneigung ja unterschiedlich aus und fühlen sich auch durch unterschiedliche Dinge geliebt. Also durch Lob, gemeinsame Zeit, Geschenke, Hilfsbereitschaft oder eben körperliche Nähe.
Und konkrete Beispiele für solche kleinen Gesten könnten ja sein, ein ehrliches Kompliment, einfach mal so. Oder ein Post-it mit einem aufmunternden Wort am Bildschirm.
Mhm. Oder jemandem die Tür aufhalten, aufmerksam zuhören.
Eine Tasse Kaffee mitbringen. Kleine Dinge oft.
Genau.
Die Frage ist halt, welche Sprache sprechen Sie bevorzugt? Und vielleicht noch wichtiger, welche Sprache verstehen die Menschen, die Ihnen wichtig sind?
Ja, das ist der entscheidende Punkt. Missverständnisse entstehen ja oft, weil man da aneinander vorbeiredet sozusagen.
Richtig. Wenn man die Sprache des anderen kennt und bewusst nutzt, stärkt es die Verbindung enorm. Vielleicht machen Sie sich ja mal eine kleine Liste mit Ideen für die Menschen in Ihrem Umfeld.
Gute Idee. So, dann die vierte Säule. Meaning. Sinn.
Mhm. Der Sinn. Ein großes Wort.
Ja. In Ihren Unterlagen findet sich dazu ja auch ein eher philosophischer Textauszug. Die große Frage nach dem Sinn des Lebens beschäftigt ja viele.
Kann einen auch ganz schön unter Druck setzen, diese Frage.
Das stimmt. Aber vielleicht, so legen es auch Ihre Quellen nahe, geht es weniger darum, den einen universellen Sinn zu finden.
Sondern?
Sondern vielmehr darum, dem eigenen Leben und Tun selbst Sinn zu verleihen. Also aktiv Sinn zu stiften.
Ah, okay. Also herauszufinden, was ist mir wichtig? Wofür möchte ich meine Energie einsetzen? Was macht mein Leben für mich persönlich bedeutsam?
Genau. Es ist ein aktiver Prozess, keine passive Suche.
Und eine Übung dazu, die Sie auch markiert hatten und die oft als sehr eindrücklich beschrieben wird, stellen Sie sich Ihren 85. Geburtstag vor.
Ah ja, die Redeübung.
Genau. Eine Ihnen nahestehende Person hält eine Rede über Sie. Schließen Sie mal die Augen und malen Sie sich das wirklich aus. Was möchten Sie in dieser Rede hören?
Was soll über Sie gesagt werden?
Richtig. Welche Eigenschaften, welche Taten, welche Beziehungen sollen gewürdigt werden? Was würde Sie stolz und glücklich machen, wenn Sie das hören?
Die Werte und Sehnsüchte, die dabei auftauchen, geben oft einen ziemlich klaren Hinweis auf den persönlichen Kompass für Sinnhaftigkeit.
Finde ich eine starke Übung.
Ist sie auch. Und schließlich die fünfte Säule. A, Achievement, also Zielerreichung oder auch Kompetenz erleben.
Ziele erreichen. Mhm.
Ziele zu haben und sie zu verfolgen ist eng mit Sinn verknüpft, haben wir ja gerade gesehen. Das Gefühl, etwas zu schaffen, Kompetenz zu erleben, das ist wichtig für unser Wohlbefinden.
Aber,
und das betont auch der Artikel zum Thema Zielsetzung, den Sie uns geschickt haben. Es kommt sehr darauf an, welche Ziele wir uns setzen.
Okay. Wie meint ihr das?
Sie sollten realistisch sein und vor allem, ihre Erreichung sollte zumindest zum Teil in ihrer eigenen Hand liegen, also beeinflussbar sein.
Ah, verstehe. Sich Ziele zu setzen, die komplett von anderen oder äußeren Umständen abhängen.
Führt oft zu Frustration und Enttäuschung. Macht ja Sinn.
Ja, total. Und eine Übung, um den eigenen Zielen auf die Spur zu kommen, die Sie ebenfalls notiert hatten, beschreiben Sie mal ganz detailliert Ihren perfekten Tag, sagen wir in 2 Jahren.
Den perfekten Tag, mhm.
Nicht nur schön, sondern wirklich perfekt. Wo wachen Sie auf? Wer ist bei Ihnen? Was tun Sie den ganzen Tag? Wie fühlen Sie sich dabei ganz konkret? Welche Emotionen sind da? Was essen Sie? Wo sind Sie?
Je lebendiger, desto besser.
Genau. Je lebendiger Sie das beschreiben, desto klarer wird vielleicht, was Sie sich wirklich wünschen. Und dann die entscheidende Frage. Was sagt Ihnen dieser Tag über Ihre tiefsten Werte und Ziele?
Und als Zusatz, gibt es vielleicht winzige Aspekte davon, die Sie schon heute quasi als Mini-Dosis in Ihr Leben integrieren können? Man muss ja nicht immer auf den perfekten Tag warten.
Guter Punkt. Okay, das PERMA-Modell gibt uns also eine echt gute Struktur, eine Art Landkarte. Aber Sie haben in Ihren Notizen ja auch einige Stolpersteine markiert, diese sogenannten Denkmusterfallen.
Ja, die sind wichtig. Die können uns nämlich auf dem Weg zu mehr Wohlbefinden ganz schön im Weg stehen, oft unbewusst.
Wie funktionieren die?
Naja, das sind oft so eingefahrene Gewohnheiten im Denken, die uns blockieren oder runterziehen. Einige Beispiele, die Sie da hervorgehoben haben. Erstens die Bescheidenheitsfalle.
Sich klein machen.
Na, Komplimente abwehren, ach, das war doch nichts. Das kann verhindern, dass wir Erfolge, also Achievement, wirklich genießen oder Stolz, eine positive Emotion, empfinden.
Kenne ich. Dann die Einzelkämpferfalle.
Richtig. Alles allein machen wollen, ich brauche keine Hilfe, das untergräbt potenziell die Säule Beziehungen, Relationships, und kann natürlich auch zu Überforderung führen.
Klar.
Drittens die Perfektionsfalle. Nichts ist je gut genug.
Oh ja, die ist fies.
Total. Die kann die Freude am Tun, also Engagement und Flow, und auch das Gefühl der Zielerreichung, Achievement, komplett zunichte machen und erzeugt oft Stress statt Zufriedenheit.
Und die letzte?
Die Eigentlich-Falle. Ständig aufschieben, nicht ins Handeln kommen. Eigentlich wollte ich ja aber.
Ah, der Klassiker.
Ja. Der torpediert natürlich die Zielerreichung, Achievement, und oft auch das Gefühl von Sinnhaftigkeit, Meaning, weil man ja nie das umsetzt, was einem eigentlich wichtig wäre.
Puh, kommt Ihnen da was bekannt vor? Sie hatten ja bei der Perfektionsfalle ein Ausrufezeichen in Ihren Notizen gemacht.
Mhm.
Oft ist ja allein das Erkennen dieser Muster schon der erste wichtige Schritt, oder? Wenn man weiß, welche Falle einem gerne den Weg versperrt, kann man bewusster gegensteuern.
Absolut. Bewusstheit ist der Anfang.
Gut. Neben PERMA und den Fallen haben Sie ja auch viel Material zu Stressbewältigung und Achtsamkeit gesammelt. Das scheint Ihnen auch ein wichtiges Anliegen zu sein.
Ja, das hängt ja alles eng zusammen.
Eben. Gerade dieser chronische Dauerstress, der in dem Forschungsüberblick erwähnt wird, den Sie beigelegt haben, dieses ständige Gefühl des Gehetztseins, das ist ja pures Gift für unser Wohlbefinden. Stichwort Cortisolausschüttung.
Richtig. Der Psychologe Gerd Kaluser, dessen Modell Sie auch in Ihren Unterlagen haben, unterscheidet ja 3 Ebenen der Stresskompetenz. Also 3 Ansatzpunkte, um besser mit Stress umzugehen.
Okay, welche sind das?
Erstens die instrumentelle Ebene. Hier geht es darum, die Stressoren selbst zu reduzieren oder anders zu managen.
Also ganz praktisch.
Ja, ganz praktisch. Aufgaben besser organisieren, Prioritäten setzen, lernen, Nein zu sagen, Störquellen minimieren. Solche Dinge.
Verstanden. Zweitens.
Zweitens die mentale Ebene. Das zielt auf unsere inneren Stressverstärker ab. Also die Art, wie wir Situationen bewerten und uns selbst unter Druck setzen.
Ah, da sind wir wieder bei den Denkmustern.
Genau. Hier geht es darum, hinderliche Einstellungen wie überzogenen Perfektionismus, Ungeduld oder Katastrophendenken zu erkennen und zu verändern.
Und die 3. Ebene?
Drittens die regenerative Ebene. Da wir nicht allen Stress vermeiden können, brauchen wir Strategien, um uns zu erholen und die Stressfolgen abzufedern.
Und hier kommt jetzt die Natur ins Spiel, oder? Sie wollten das integrieren.
Genau. Zur regenerativen Kompetenz gehören natürlich klassische Entspannungstechniken. Sie hatten da ja Material zu Atemübungen und progressiver Muskelentspannung.
Mhm.
Ausreichend Schlaf, Bewegung, gute Ernährung, klar. Aber eben auch Ausgleich schaffen. Und da bestätigen Forschungen wie die von Renate Zerwinka, die Sie zitiert haben, eindrücklich die enorme regenerative Kraft der Natur.
Wirklich? So stark?
Ja. Schon der Aufenthalt in Umgebungen mit viel Grün oder Wasser senkt nachweislich den Stresslevel und beruhigt das vegetative Nervensystem. Das ist messbar.
Wow. Also das Waldbaden.
Also das bewusste Eintauchen in die Waldatmosphäre ist ja nicht umsonst ein Trend geworden. Es funktioniert tatsächlich.
Das heißt ganz konkret, Bewusstsein in der Natur zu verbringen, ist eine handfeste Strategie zur Stressbewältigung auf dieser regenerativen Ebene.
Absolut. Ein weiteres Werkzeug, das Sie markiert hatten, ist die Stressampel nach Kaluza. Können Sie das kurz erklären?
Ja, die Stressampel. Das ist ein ziemlich einfaches Selbstreflexionstool eigentlich.
Okay.
Man schaut auf drei Bereiche. Rot sind die Stressoren. Also, was löst bei mir typischerweise Stress aus?
Mhm.
Gelb sind die persönlichen Stressverstärker. Also, wie setze ich mich selbst unter Druck? Wie bewerte ich die Situation?
Die mentale Ebene wieder.
Genau. Und grün sind die Stressreaktionen, also wie reagiere ich körperlich, emotional, mental, wenn ich gestresst bin.
Und das hilft dann wozu?
Das hilft, die eigenen Muster zu erkennen und zu sehen, wo man am besten ansetzen kann. Bei den Auslösern, rot, bei den inneren Einstellungen, gelb oder eben bei der Erholung und den Reaktionen, grün.
Verstehe. Sehr praktisch. Und eng damit verbunden ist ja das Thema Achtsamkeit, das Sie auch mehrfach erwähnt haben.
Ja, genau. Achtsamkeit ist ja quasi das Gegenmittel zum Autopiloten, in dem wir oft durch den Alltag hetzen.
Wie würden Sie das beschreiben?
Es geht darum, bewusst im Hier und Jetzt zu sein. Wahrzunehmen, was gerade ist. Gedanken, Gefühle, Körperempfindungen, die Umgebung, aber ohne es sofort zu bewerten oder darauf reagieren zu müssen.
So ein beobachtender Zustand.
Jon Kabat-Zinn, dessen Zitat Sie unterstrichen haben, sagt ja sinngemäß, die Vergangenheit ist vorbei, die Zukunft noch nicht da, nur die Gegenwart steht uns zur Verfügung, um uns wirklich lebendig zu fühlen.
Ein wichtiger Gedanke.
Finde ich auch. Achtsamkeit gibt uns irgendwie ein Stück Kontrolle zurück. Statt von Gedanken oder Gefühlen so mitgerissen zu werden, lernen wir, sie zu beobachten, einen Schritt zurückzutreten.
Sie sind dann wie Wolken am Himmel.
Genau. Sie kommen und gehen, aber sie sind nicht der Himmel selbst. Das Zitat von Martin Luther, das Sie notiert haben, passt da wunderbar. Du kannst nicht verhindern, dass die Vögel der Sorge über deinen Kopf fliegen, aber du kannst verhindern, dass sie Nester in deinem Haar bauen.
Schönes Bild. Achtsamkeit hilft also, diesen Nestbau zu verhindern.
So kann man es sehen. Und wie übt man das? Ganz einfach, wie es auch in Ihren Praxisanleitungen steht. Nehmen Sie eine Alltagsroutine, duschen, Zähne putzen, den Weg zur Arbeit und richten Sie Ihre volle Aufmerksamkeit mal nur darauf.
Also nicht tausend andere Dinge im Kopf haben.
Genau. Kommentieren Sie innerlich, was Sie wahrnehmen. Ich spüre das Wasser auf der Haut jetzt. Ich sehe die rote Ampel jetzt. Ich höre das Geräusch der Kaffeemaschine jetzt. Ohne Bewertung, nur wahrnehmen.
Und wichtig ist dabei auch eine Haltung des Mitgefühls, oder? Für sich selbst und andere. Nicht zu streng sein, wenn die Gedanken abschweifen.
Absolut. Mitgefühl ist ein Kernaspekt. Aber manchmal braucht es vielleicht auch mehr als nur Achtsamkeit im Alltag. In Ihren Notizen war auch dieses Bild der mittelalterlichen Burg.
Ah ja, die Zugbrücke hochziehen.
Genau. Das fand ich sehr passend für bewussten Rückzug. Sich erlauben, mal nicht erreichbar zu sein, die digitalen Kanäle zu schließen und einfach nur aufzutanken. Nur das zu tun, was einem gerade gut tut.
Gerade in unserer Zeit extrem wichtig, denke ich.
Definitiv. So, wir haben jetzt einen weiten Bogen geschlagen, basierend auf Ihren Materialien. Das Permamodell als Kompass für Wohlbefinden.
Mhm.
Die Denkmusterfallen als mögliche Hindernisse. Die Bedeutung von Stressmanagement mit seinen drei Ebenen.
Instrumentell, mental, regenerativ.
Genau. Und die Kraft der Achtsamkeit und der Natur als wichtige Ressourcen. Was ist so die Quintessenz für Sie aus all dem?
Ich denke, die wichtigste Botschaft aus all diesen Quellen ist doch, Sie haben es zu einem großen Teil selbst in der Hand, Ihr Wohlbefinden aktiv zu gestalten.
Es liegt nicht nur an äußeren Umständen.
Genau. Es gibt nicht die eine Pille, klar. Aber einen ganzen Werkzeugkasten voller Strategien und Perspektiven. Und Das ist, glaube ich, entscheidend. Es geht nicht darum, jetzt alles auf einmal umzusetzen. Das wäre ja wieder Stress pur.
Stimmt.
Suchen Sie sich vielleicht einen einzigen Aspekt aus all dem heraus, der Sie heute am meisten angesprochen hat. Etwas, das in Ihren eigenen Notizen vielleicht besonders markiert war.
Nur eine Sache.
Ja, vielleicht, für den Anfang. Sei es die Dankbarkeitsübung, der Fokus auf eine bestimmte Stärke, eine kleine Random Act of Kindness, die Stressampelanalyse oder einfach der Vorsatz, jeden Tag 10 Minuten bewusst in der Natur zu verbringen.
Irgendwas Kleines.
Genau. Kleine, aber konsequente Schritte können oft eine erstaunliche Wirkung entfalten. Das ist oft nachhaltiger.
Absolut. Und damit möchten wir Ihnen noch eine letzte Frage mit auf den Weg geben. Vielleicht als Anregung für die kommenden Tage. Wenn Sie nur eine einzige klitzekleine Sache aus all dem, was wir heute basierend auf Ihren Unterlagen besprochen haben, ab morgen bewusst anders machen würden, um Ihr Wohlbefinden zu steigern, welche kleine Veränderung hätte Ihrer Einschätzung nach wohl den größten positiven Effekt für Sie ganz persönlich?
Eine gute Frage zum Abschluss.
Denken Sie mal darüber nach. Für heute war es das von unserer Seite. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.